Ich lese uns den Predigttext, damit er schon mal so, wie soll ich sagen, einzieht, ja, oder einwirkt auf unsere Seele. Und zwar aus der Offenbarung. Das ist ja schon immer eine spezielle Geschichte. Wenn man die Offenbarung liest, muss man unglaublich viel Rückverweise für sich in Kauf nehmen, wenn man sie verstehen will, zu den Propheten des Alten Testamentes. Aber jetzt zunächst mal den Text für die Predigt heute. Die Offenbarung des Johannes, so ganz hinten, für die arabische Bibelklappweise hätte ich gesagt, ist es vorne, aber stimmt nicht. Also, Offenbarung Kapitel 1, Verse 4 bis 8. Da heißt es: Johannes an die sieben Gemeinden in Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, und von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut gewaschen hat von unseren Sünden und uns zu einem Königtum von Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und schauen wird ihn jedes Auge, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und wehklagen werden über ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allherrscher oder der Allmächtige. Soweit erstmal der Text. Das ist der Text, der heute in den Predigtperikopen, also in den vorgeschlagenen Predigttexten für diesen Tag gegeben ist. Und ich habe gedacht, den nehme ich auch. Wir wollen nachher mal miteinander gucken, was da alles drinsteckt. Das ist ja so ein jubelnder Text, wo man den Eindruck hat, ganz toll, was sie da alles über Gott sagen. Aber wir vermuten schon, da kommt Wolke vor. Das ist so sehr im Himmel, dass es vielleicht für uns gar nicht so leicht wird, auf dem ersten Hören, was Gott uns da sagen will. Aber ich hoffe, dass uns das nachher dann fröhlich macht, und zwar hier auf Erden, weil wir gelesen haben, was da steht. Ich lese noch einmal, Johannes an die sieben Gemeinden in Asia: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem getreuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über Könige und der Erde. Ihm, der uns liebt und durch sein Blut uns gewaschen hat von unseren Sünden und uns zu einem Königtum von Priestern für sein Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und schauen wird ihn jedes Auge, auch die, die ihn durchbohrt haben. Und wehklagen werden über ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allherrscher. Ich habe so im Vorfeld des Überlegens für diesen Tag gedacht, es ist ja eigenartig, dass es für unseren Tag heute in unserer kirchlichen Tradition aller Kirchen keine rechte, ausgeprägte, sag ich mal, Rituallandschaft gibt. Bei Weihnachten wissen wir Bescheid, da gibt es Geschenke, Weihnachten sind Kerzen, Weihnachten ist der Tannenbaum, Weihnachten ist Stimmung, das ist auch kalt, das ist Winter, das ist kuschelig warm. 4 Wochen wird man darauf vorbereitet. Weihnachten ist auch die Zeit, wo man mit dem Adventskalender unterwegs ist. Also Weihnachten hat ein ganz gefestes, entwickeltes Ritual und ein Gepräge. Ostern auch. Ostern ist eine Zeit, da entweder hoppelt der Hase oder aber es geht um die bunten Eier, die versteckt werden, die man sucht. Ostern hat auch ein nicht ganz so ausgefeiltes, aber doch sozusagen ein fröhliches, dem Frühling entsprechendes, helles Gewand. Man hat so Kleinigkeiten, in denen man sich mit dem Thema Ostern und Auferstehung auseinandersetzt. Da gibt es unterschiedliche Gottesdienste, Frühstücke, Gebetsnächte. Da wird viel mit Licht gearbeitet, der Herr ist auferstanden. Und es gibt sogar, das auch bei uns, einen speziellen Gruß. Der Herr ist auferstanden und die Gemeinde antwortet. Aber bei Himmelfahrt, das ist so, ja, da weiß man nicht. Wir könnten als Ritual, aber es ist ja nicht unser Ritual, wir könnten als Ritual sozusagen hier oben einen Bollerwagen hinstellen und einen Kasten Bier. Das wäre so die übliche säkulare, also die weltliche Deutung von Himmelfahrt. Dort heißt es aber nicht Himmelfahrt, sondern Vatertag. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil an diesem Tag Jesus Christus zurück zu seinem Vater ging. Vielleicht hat man es so verballhornt, aber Himmelfahrt hat so in der kirchlichen Tradition so gar kein eigenes, festes, wirklich Leben oder eine große, tiefe Verankerung. Und folglich ist für uns vielleicht auch die Himmelfahrt und dass Jesus Christus zurück zum Vater ging, so wenig bedeutsam. Wenn ich jetzt fragen würde, was bedeutet dir für dein geistliches Leben Himmelfahrt? Wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir vielleicht sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein freier Tag. Anfang vom langen Wochenende nimmt man gerne mit. Ja, also das ist schon mal positiv. Aber Himmelfahrt, so im geistlichen Leben. Vielleicht würden wir sagen so, ja, Jesus ist auferstanden. Ja und? Hätte das nicht gereicht? Bekennen wir Ostern nicht die Auferstehung Jesu? Ist das nicht der Durchbruch und der Sieg über den Tod, über das Böse? Hätte doch gereicht, wenn dann der Herr sozusagen einfach aufsteht. Himmelfahrt. Warum fährt er zurück? Er hat gesagt, ich werde zurück zu meinem Vater gehen und werde euch den Heiligen Geist senden. Himmelfahrt. Himmelfahrt beginnt, wenn wir in den Evangelien lesen, dort, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, als der Segnende bei Lukas. Er segnete sie und wurde vor ihren Augen weggenommen. Oder bei Matthäus, wir hatten es in der Jubiläumswoche, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann nochmal den Sendungsbefehl gibt und dann wird er aufgehoben. Der geht er empor zum Vater und hinterlässt eine Jüngerschaft bei Matthäus, die so ein wenig zwiegespalten ist. Die einen glauben, die anderen zweifeln. Bei Lukas ist es andersrum. Bei Lukas sind alle sozusagen glücklich und fröhlich und freuen sich, dass Jesus sozusagen aufgefahren ist zum Himmel. Himmelfahrt. Wozu? Was bedeutet das? Was liegt in dieser Himmelfahrt eigentlich drin, dass Jesus zurückgeht zum Vater und den Platz zu seiner Rechten einnimmt? Dieses Wort von Johannes, das wir heute lesen miteinander, ist sozusagen eine Botschaft dessen, der zum Vater gegangen ist. Und da werden wir uns jetzt mal ein klein wenig miteinander vielleicht vertiefen. Johannes an die 7 Gemeinden in Asia. Wir haben ja gehört, auch in den Tagen des Jubiläums, 7 ist die Zahl 3 und 4, 3 für Gott, die Dreiheit, Vater, Sohn und Geist, und 4 die Zahl sozusagen für die 4 Enden der Welt, für die Erde. Es ist also eine Botschaft von Gott, eine Vollzahl. Ja? Die 7 ist die Vollzahl, Gottesfülle, Erdenfülle. Gott redet also als der lebendige Gott an die ganze Erde. Nicht nur an 7 gezählte Gemeinden, sondern an alle Gemeinden des Erdkreises. Diese Botschaft geht alle an. Und das ist eine erste Beobachtung für Himmelfahrt, für den Auferstandenen bzw. für den zum Vater Gegangenen. Jesus ist nicht mehr gebunden in die Regionalität seines Landes. Jesus redet sozusagen zu aller Welt, nicht mehr nur zu Israel, nicht nur zu Israel und ein paar, die zufällig vom Ausland dabei sind, sondern hier ist bereits der Anspruch und die Adresse, es ist eine Botschaft an die ganze Welt. Der Auferstandene redet sozusagen an alle Gemeinden, an alle Menschen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, und nun wird es spannend. Also der Auftakt ist, wenn ihr die Briefe kennt, im Neuen Testament ähnlich. Ja? Friede sei mit euch, es grüßt euch herzlich, dann der Paulus und so weiter. Hier also auch, Gnade und Friede sei mit euch. Es ist ein ganz typischer Gruß, das ist so wie Guten Tag in Deutschland oder Grüß Gott in Bayern, ja, oder Grätze oder wie auch immer wir es sagen möchten. Es ist einfach ein ganz normaler Gruß. Aber das Besondere an diesem Gruß ist sozusagen die Art der Absender. Von dem, der da ist, habt ihr wahrscheinlich in euren Bibeln stehen. Das ist aber nicht die richtige Wiedergabe. Es ist ganz schwierig für uns in unserer deutschen Sprache. Diese Form gibt es, aber sie ist nicht gebräuchlich. Und zwar müssten wir richtig lesen, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der seiend ist. Also der fortwährend ist. Das ist die gleiche Sprachform, wie als Gott sich im Alten Testament dem Mose vorstellt, am Dornbusch. Ich bin, der ich bin, steht dort. Wir können es kaum anders sagen. Aber eigentlich müssten wir sagen, ich bin der Seiende. Mich gibt es. Ich bin der Seiende, der da ist und da ist und da ist und da ist. Also der einfach da ist. Ich bin der Seiende. Und dann der war und der kommt. Wir kennen ja dieses Wort aus dem Hebräerbrief, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir haben dort drei Zeitangaben, gestern, heute und in Ewigkeit. An dieser Stelle nicht. Da haben wir nur zwei. Da haben wir gestern, der war, der kommt und dazwischen ist einfach der, der da ist. Da geht es um die Person Gottes. Ich bin der Seiende, der redet, der grüßt, der spricht. Und als der Seiende, als der, der da ist, gehört ihm Vergangenheit und gehört ihm Zukunft. Aber wichtig ist, dass der, der da ist, spricht. Warum ist das wichtig? Weil wir machen ja auch normalerweise um den Absender nicht so ein großes Aufhebens bei Briefen. In dieser Situation will ich uns daran erinnern, was die Situation des Johannes war und auch die Situation der Gemeinde Jesu damals. Wir sind am Ende des ersten Jahrhunderts und die ersten großen Christenverfolgungen haben stattgefunden. Die Zuspitzung im Römischen Reich hat stattgefunden, dass der König sagt, der Kaiser sagt, ich bin Kaiser und Gott. Und ich möchte, dass ihr mich anbetet. Ich möchte verehrt werden als Kaiser wie ein Gott, obwohl er eigentlich nur irdischer Regent ist, in unseren Augen heute. Aber ich will sozusagen Kaiser und Gott sein und ich will auch die Würde und die Unterwerfung haben. Und nun sagen die Christen, Gott ist im Himmel. Nun sagen die Christen, der Kaiser ist nicht Gott, der kann Kaiser sein, aber Gott ist ein anderer. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erden. Gott ist Jesus, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Anbetung bekommt Gott, aber nicht der Kaiser. Und daraus resultiert für die Christen der damaligen Zeit Leid, Not, Tod, Verfolgung, Unterdrückung. So wie wir das heute auch kennen in totalitären Regimen, dort wo ein System alles beherrscht und das Denken kontrollieren will, wo kontrolliert wird, wer wann was liest und wo Menschen verfolgt werden, weil sie etwas Falsches lesen. Wir haben Geschwister aus dem Iran und auch Afghanistan unter uns. die davon reden können, dass in ihrem Land kann man nicht die Bibel lesen. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Es gibt keine demokratischen Grundregeln. Man muss leben, wie einem befohlen wird. Sonst wird man verfolgt, inhaftiert oder getötet. Damals auch. Und Johannes war verbannt worden auf die Insel Patmos. Das war sozusagen das Alcatraz der Antike. Da gab es kein Entkommen. Dort war er, dort saß er, dort lebte er. Und in diese Situation der unausweichlichen Verfolgung, der Grenze, des Begrenztseins, spricht nun Gott. Was ist das Besondere daran? Nun, immer dann, wenn wir mit unserem Leben so in so End- und Grenzsituationen kommen, neigen wir dazu zu glauben, das geht an Gott vorbei. Wir verlieren Mut. Wir verlieren Hoffnung. Wir verlieren die Kraft zu glauben, dass morgen oder übermorgen sich irgendetwas ändert. Wir sehen Not, wir sehen Unterdrückung, wir sehen Tod, wir sehen Verfolgung. Und auch in diesen Tagen möchten wir sagen, was kommt da auf uns zu durch willkürliche, irgendwie impulsiv gesteuerte Entscheidungen eines Präsidenten? Was wird da alles losgetreten? Was kommt da alles durcheinander, wenn das Gefüge erst einmal ins Schlingern gerät? Und in dieser Situation ist die Botschaft, die uns Johannes hier weitergibt, die, dass Gott sagt, ich bin der Seiende. Nicht Trump, nicht Putin, nicht Khomeini, nicht Khamenei. Ich bin nicht Kim, nicht Lee, nicht Ching, wie immer sie heißen mögen. Sie sind da, ja, aber es geht um mich. Ich bin der. Ich war schon, bevor sie waren. Und ich werde sein, wenn sie schon vorbei sind. In diese Situation von, was hat denn da noch Sinn? Was trägt denn noch angesichts der Not und der offenen Fragen in dieser Welt? Stellt Gott sich vor, ich bin der Seiende. Ich bin der Fixpunkt in dieser Welt, die so durcheinander gerät und in der ihr so leidet. Das war damals die Situation der Menschen dort. Und wir vielleicht auch in unserer Situation erleben das ja oft, dass uns der Boden geradezu unter den Füßen weggezogen wird, wenn Krankheit einbricht, wenn Arbeitslosigkeit sich einstellt, wenn jemand nahes Verwandtes stirbt, wenn überraschend Elend und Not sozusagen Einzug halten in unser Leben, völlig unvermutet, völlig unverhofft. Wenn am Ende eines Vatertages plötzlich drei Leute vor der Tür stehen, um die Nachricht zu überbringen, ihr Mann, ihr Sohn, ihre Tochter ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wenn alles zerbricht, wenn nichts mehr trägt, wer hält, was gilt, was trägt? Gott sagt, ich bin der Seiende. Ich bin da. Ich bin, ich bin, ich bin. Und ich war vorher da und ich bin jetzt da. Und die Vorstellung geht weiter. Und ich bin der, ja, Friede von Gott, Gnade von Gott und von den sieben Geistern. Nun kann man sagen, vielleicht sind es die sieben Engel, gibt so eine Deutung. Aber wir lesen mal weiter. Von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Der Geist Gottes steht vor dem Thron und verherrlicht den Vater und verherrlicht den Sohn. Friede von Gott, der ist. Friede von Gott und dem Geist Gottes, der Kraft hat und Macht hat und die Augen öffnet und Gott verherrlicht und Gott ins Licht stellt und Christus ins Licht stellt und von Jesus Christus mit dreieinigen Gruß vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist, von dem, der war und der ist, von dem Ewigen, dem Vater, von dem Geist und von Jesus Christus. Er wird uns vorgestellt als der Zeuge, als der, der war und weiß, wer Gott ist und ihn kennt und die Botschaft zu den Menschen gebracht hat, und dem Erstgeborenen von dem Toten, dem neuen Menschen, sagt Paulus. Er ist der Erste, der sozusagen die Macht des Todes durchbrochen hat. Er ist der Erste, der uns zeigt in seiner Person, in seiner Gestalt, dass es Ewigkeit für uns gibt, dass der Tod nicht die letzte Grenze ist. Der Erstgeborene von den Toten. Und das ist auch eine Qualität des auferstandenen Jesus Christus, der Herrscher über die Könige der Erde ist. Da haben wir es. Nicht die Herrscher sind die Könige, die das letzte Wort haben, sondern der, der auferstanden ist, der Erstgeborene von den Toten, der Zeuge für das Geschehen und das Heilshandeln Gottes. Er ist der Herrscher über die Könige. Die Könige wähnen sich ganz oben, aber ein Stückchen höher darüber, der die Geschicke dieser Welt in der Hand hält, ist der lebendige, auferstandene Herr, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus wird uns dann weiter vorgestellt und leider habe ich es zu spät gemerkt. Ich habe dann zu spät entdeckt, es gibt ein ganz altes Baptistenlied. Kennt ihr, ne? Dem, der uns liebt. Und uns von unseren, also ich habe das nur, ganz ehrlich, ich kenne es aus meiner Kindheit. Es wurde immer am Schluss des Gottesdienstes gesungen. Da wusste ich immer, wenn das gesungen wird, ist Ende. Das war dann, der Segen war gesprochen, die Gemeinde stand auf und dann stimmte man also a cappella an dem, der uns liebt und uns. Und das Schöne war dann immer am Ende, dass dieses doppelte Amen, Amen, Amen. Das fand ich einfach, das habe ich immer schon schön gefunden, wenn das Amen so lang gezogen wird. Und da dachte ich, das ist wunderbar. Und das haben wir hier eben auch. Jesus Christus wird uns vorgestellt, ihm, der uns liebt und durch sein Blut gewaschen hat von unseren Sünden. Das ist das Erste, was das Blut Jesu bewirkt. Jesus Christus hat uns reingewaschen von der Sünde und damit tauglich gemacht für Ewigkeit und Nähe bei Gott. All das Störende, der ganze Schatten, all das Hässliche unseres Lebens, was uns trennt von Gott, hat Jesus Christus mit seinem Sterben durch sein Blut sozusagen abgewaschen. Wir sind von diesem Denken ein bisschen weit weg, gebe ich zu. Aber im Alten Testament konnte Vergebung und Sühne und Entschuldung nur durch das Blut eines gestorbenen Tieres erwirkt werden. Wir kennen so ein ähnliches Denken ganz tief in uns. Wenn wir sagen würden, sozusagen, wie kann man ein Menschenleben auslösen, wie kann man ein Menschenleben ersetzen, dann würden wir sagen, das geht gar nicht. Ja, aber in manchen Staaten ist es eben Leben für Leben. Wenn jemand durch mich zu Tode gekommen ist, dann ist auch mein Leben verwirkt und ich kann quasi die Schuld nur unterbrechen, indem für das unschuldig vergossene Blut auch das Blut des Schuldigen fließt. Das ist sozusagen der Gedanke, ganz flach einmal erklärt, der dahinter steht. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen und hat sein Leben für uns dahingegeben, um uns aus der Macht der Sünde und aus der Gefangenschaft des Todes freizukaufen. Wir hatten gehört in dem Lied von Lothar Kosse, die im Konzert waren, dass mein Erlöser lebt, kommt aus der Mitte des Hiob-Buches. Mein Erlöser lebt. Erlöser heißt im Alten Testament der, der mich freikauft. Der, der für mich Geld gibt, damit ich aus der Sklaverei zurückkomme und wieder als Freier leben kann. Jesus hat mit seinem Blut uns sozusagen freigekauft aus der Macht der Sünde, aus der Gefangenschaft des Todes. Wir dürfen und können wieder leben. Aber die Wirkung des Blutes ist doch eine weitergehende. Ihm, der uns liebt und durch sein Blut gewaschen hat von unseren Sünden, und jetzt geht es weiter, und uns zu einem Königtum von Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ist das nicht herrlich? Das Blut reinigt nicht nur uns, sondern es nimmt uns auch hinein in den Dienst eines Priesters, in den Dienst sozusagen eines königlichen Priestergeschlechts, das dafür auserwählt ist, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben und uns zu einem Königtum von Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Interessant ist für die, die so gerne mal ein bisschen immer tiefer reinlesen in die Bibel, Johannes in seinen Briefen, in seinem Evangelium und in der Offenbarung gebraucht niemals den Begriff des Vaters losgelöst. Gott ist bei ihm nie Vater, sondern immer der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also das ist das Besondere bei Johannes, einfach Seitenbemerkung. Johannes sagt immer, Jesus geht zu seinem Vater oder der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also die Beziehung ist immer die Zuordnung Jesu zum Vater und hier auch. Er hat uns für seinen Gott und Vater gemacht zu einem königlichen Priestertum. Wir haben also den Dienst von Jesus Christus übertragen bekommen, als Priester zu wirken in dieser Welt, Menschen zu sein, die sozusagen Priester und Priesterinnen, ja, wir sollen in dieser Welt wirksam sein, um die Botschaft der Versöhnung, so wie es Paulus sagt, weiterzugeben, dafür zu wirken, dass Gott verherrlicht wird. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Ein erstes Amen. Amen heißt es dann da. Wunderbar, jetzt haben wir rausgekriegt, wer uns grüßt. So lange ist der Absender. Und wisst ihr, ich denke mir so, es gibt ja Briefe, da guckt man drauf und denkt man, oh, Rechnung. Dann, oh, Werbung, nicht schon wieder. Und dann gibt's Briefe, da guckt man drauf und denkt, wow, der schreibt mir, ja, oder die schreibt mir. Jemand, den man schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ein völlig überraschender Gruß. Wow. So sollte es uns gehen, wenn wir diese wenigen Zeile lesen, dass wir, da grüßt uns jemand, da wünscht uns jemand Gutes. Wer? Der Vater, der Sohn und der Geist. Und hier wird erklärt, wer der Vater ist, der ewig Seiende, der Anfang und Ende in der Zeit in den Händen hält. Und sein Sohn, der ihn kennt, der zu uns gekommen ist, der für uns gestorben ist, der uns losgekauft hat, der uns Herrlichkeit erwirkt hat, dass wir bei Gott sein können, der uns einen neuen Dienst erwirkt hat, dass wir Gott loben sollen mit ihm und der uns mit hineinnimmt in die neue sozusagen Verwandtschaft, dass auch Gott für uns Vater wird. Der schreibt uns. Und eine erste Botschaft, die wir dann lesen, siehe, er kommt mit den Wolken. Tja, wer kommt? Der Herr Jesus oder Gott selbst? Gott selbst kommt. Siehe, er kommt mit den Wolken und schauen wird ihn jedes Auge, auch die, die ihn durchbohrt haben und wehklagen werden über alle Geschlechter der Erde. Siehe, er kommt mit den Wolken. Wir gehen ja in unserer Vorstellung alle zum Herrn. Wenn wir sterben, sagen wir sind unterwegs zum Herrn. Wir sterben hier und gehen zum Herrn. Aber die Botschaft, die hier kommt, ist sozusagen die überraschende Botschaft mit dem tollen Absender ist, er kommt. Nicht du kommst zu uns, sondern er kommt. Inmitten einer Zeit von Unterdrückung, von Aussichtslosigkeit, von politischen Wirren kommt diese Botschaft, er kommt mit den Wolken. Er ist nicht nur aufgehoben in die Wolken und zum Himmel gekommen, sondern er kommt. Und er kommt nicht nur so, dass die Frommen mit geöffneten Augen ihn identifizieren können. Er kommt nicht irgendwie so im Nebel der Wolken, man weiß nicht, genaues nicht. Nein, er kommt, wie er gegangen ist. Er kommt wieder, Gott selbst kommt und dann wird jedes Auge ihn sehen müssen. Es werden sich beugen müssen alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Diese Wiederkunft Gottes zwingt alle Menschen, die Hochmütigen, die Arroganten, die Ignoranten, die Philosophen, die ach so neunmal Klugen, die Atheisten, die Gottesleugner, die Bösen und die ganz Bösen und die Überbösen, alle, die Gott abgeschrieben haben, alle, die gegen Gott sind, alle, die gegen Gott geredet haben, alle, die über Gott gelacht haben, alle, die Gott weit weggeschickt haben von sich, die ihn sozusagen mit dem Austritt der Kirche sich entledigt haben von Gott, die glauben, wenn sie gottlos leben, sind sie Gott auch los. Sie werden entdecken, dieser Gott, dem sie versucht haben zu entkommen, den sie zur Seite geräumt haben, den sie geleugnet haben, er kommt und er kommt so wieder inmitten einer Zeit, wie immer sie aussieht. Alle ausnahmslos werden ihn sehen müssen. Sie werden erkennen, wenn sie ihn sehen, was sie getan haben. Es gibt manchmal so, wie soll ich das sagen, wir kennen das aus den Katastrophen, diese Formulierung, bei Tageslicht wurde das ganze Ausmaß sichtbar. Genau, bei Tageslicht.
Was aber würden wir erst sehen im Licht Gottes? Bei Gottes Licht, wenn er kommt, wird den Menschen hören und sagen, vergehen. Da werden sie erschrecken bis ins Mark über das, wer sie sind und was sie getan haben. Und dieses Wehklagen ist wie Heulen und Zähneklappern, wie wir es dann auch in der Offenbarung an verschiedenen Stellen noch sehen. Und sie werden entdecken, was sie diesem Christus angetan haben. Und hinter diesem Bild steht eben dieser Gedanke, dass dieser Lanzenstich, dieses Durchbohrtwerden Christi nicht nur ein römischer Soldat gemacht hat. Wir sind ja manchmal so, das war ja nur einer. Nein. Wir könnten es so sagen, an dieser Lanze, die Christus in die Seite gestochen hat, waren viele Hände. Waren die Hände all derer, die Christus nicht wollen. Die Hände all derer, die Christus getötet haben, weil sie ihn leugnen, weil sie sich nicht erlösen lassen wollen, weil sie sich lächerlich machen über ihn, weil sie ihn ablehnen. Aus allen Geschlechtern. Sie alle, jeder hat seine Hand an dieser Lanze. Und die Schuld werden wir nur los, wenn wir entdecken, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Und hier hinten gibt es dann ein Doppelamen. Ja, so dieses, er wird wiederkommen. Genau. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Er wird wiederkommen und jeder wird ihn sehen. Und diese Botschaft, Menschen zu sagen, die keine Hoffnung mehr haben, die im Dunkel sitzen, das ist Amen. Amen. So sei es. So soll es sein. Das ist Hoffnungszufuhr. Das ist Trost. Und das Offenbarungsbuch ist eigentlich ein Trostbuch. Durch alle Jahrhunderte durch für die Gemeinde Jesu, wenn sie unter Druck und kurz vor der Vernichtung sich glaubte. Dort entfaltet die Offenbarung die ganze Kraft seiner Botschaft. Und dann noch einmal, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin A und Z. Das wäre so unsere deutsche richtige Übersetzung. Ich bin A und Z, der erste Buchstabe des Alphabets und der letzte Buchstabe. Mit mir hat es angefangen und mit mir wird es enden. Ich bin der, der beides zusammenhält, Vergangenheit sozusagen und Zukunft. Ich bin der Seiende, spricht Gott, der Herr, der da ist, der Seiende, der war und der da kommt, der Allherrscher. Und das als Botschaft, diese Trostbotschaft, ich bin das A und das O, ist nun eigentlich so nur hörbar, weil Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Weil sein Mandat, die Welt zu erlösen am Kreuz, dieses Angebot in die Erde zu rammen, zu sagen, meine Arme sind ausgestreckt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ist durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten erfüllt und sozusagen komplettiert, weil er aufgefahren ist, zurückgegangen ist zu dem, von dem er kam, zu seinem Vater. Und er hat gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ihr werdet in dieser Welt nicht alleine bleiben. Erstens kommt der Geist Gottes, der uns Kraft für die Nachfolge gibt. Und dann lässt er uns wissen, inmitten dieser Nachfolgezeit, inmitten der Zeit meiner Gegenwart durch meinen Geist unter euch, seid getrost, ich komme wieder. Ich komme so wieder, dass alle sehen, dass die Geschichte dieser Welt zu Ende kommt. Und ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, wo keine Not ist, wo kein Geschrei ist, wo keine Tränen vergossen werden, wo es kein Oben und kein Unten geht, kein Herrschen übereinander und untereinander, sondern wo ich gegenwärtig bin und wo mein Regiment der Liebe untereinander, miteinander, wir versammelt sein werden in der Gegenwart des Vaters in Herrlichkeit. Und darauf kann man sich freuen. Das tröstet wirklich, zu wissen, sie können schreien und zittern in dieser Welt, wie sie wollen. Unser Herr kommt. Das letzte Wort wird Gott haben. Immer dann, das ist interessant, immer dann, wenn die Menschen glaubten, das geht alles nicht auf, meldet sich Gott zu Wort. Ich bin der Seiende. Ich bin da. Ich bin wirklich da. Und ich habe die Kontrolle nicht verloren. Ich werde kommen. Ich werde meine Geschichte mit dieser Welt zu Ende bringen. Ich bin der, der da war. Ich bin der Seiende. Und ich bin der, der kommen wird. Und auch dann werde ich sein. Und ich werde alle zu mir ziehen, die zu mir gehören. Und wir werden ein Volk sein. Wir werden bei Gott sein. Und darüber können wir uns freuen. Dazu lade ich uns ein. Und dazu wollte ich uns ermutigen, heute Morgen am Himmelfahrtstag. Amen.